Hallo, ihr Menschen da draußen, ihr Fitnessfreaks, ihr siebenmal die Woche ins Gym geher, ihr Yoga-Lehrer und Lehrerin, ihr Ernährungsgurus, ihr Körperoptimierer, ihr Veganer, ihr Crossfitter. Ihr hört Gesund und Munter, der Podcast über Sport und Ernährung. Hier ist euer Host Paul Ahrens. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Zuhören.
Also erstmal vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast für das Gespräch heute. Ich freue mich, bei dir hier in Köln zu sein, denn die zweite Podcast-Folge nehme ich tatsächlich in Köln auf und nicht mehr in Flensburg. Ich bin für einen Spontanurlaub nach Köln gekommen und habe dich direkt angeschrieben, ob das mit dem Podcast, ob du dich bereit erklären würdest, mit mir eine Folge zu machen. Dafür schon mal vielen Dank.
Gerne.
Vielleicht für die Zuhörer, die zuhören, mir gegenüber sitzt Ben. Ben, du bist alles Mögliche. Du hast meiner Meinung nach nicht nur eine Berufung. Ich habe dich aber kennengelernt an der Sporthochschule, war das. Ich glaube noch im Sommer.
Genau. Ja.
Und da hast du, glaube ich, kostenlos einen sogenannten Barfuß-Training, Coach, Seminar, wie auch immer, durchgeführt und hast es irgendwie zur Verfügung gestellt. Und ein guter Freund von mir, der Thies, den kenne ich jetzt schon seit der Grundschule, also schon seit der zweiten Klasse, der hat auch zusammen mit mir an der Sporthochschule in Köln angefangen zu studieren. Der hat mich darauf hingewiesen, hat gesagt, ey, komm vorbei, das ist irgendwie toll, das ist...
Guter Mann.
Ein guter Mann, ne?
Ja, ja. So habe ich ihn auch kennengelernt.
Hat er alles richtig gemacht.
Absolut.
Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was also deine Bereiche sind, wie du zu dem Barfuß-Thema gekommen bist und ja, was das vielleicht auch in dieser heutigen Zeit soll, weil also... Ich sehe davon immer mehr Leute, die vielleicht auch barfuß selbst im Winter durch die Stadt laufen. Oder diese Barfußschuhe, die rausgekommen sind. Da kommen wir vielleicht auch noch mal später drauf zu sprechen, was du vielleicht auch mit Barfußschuhen zu tun hast.
Ja, der besagte Tag war ein Barfußtag, war der dritte, meine ich. Der dritte Barfußtag an der Sporo in Köln. Und das kam einfach zustande mit einem Professor, der sehr ambitioniert in dem Thema ist, super Interesse hat, dieses Thema auch an die Sport zu bringen, an die Sporthochschule. Und da habe ich dann genau zwei kostenlose Seminare gegeben, sowohl Theorie als auch Praxis. Und ja, den angehenden oder bereits studierten Sportwissenschaftlern dieses Thema vermittelt, was die wenigsten halt auf dem Schirm haben.
Ganz ehrlich, ich bin jetzt seit 8 Semestern an der Sporthochschule in Köln und es kam nicht ein, also wir sind nicht einmal auf sowas wie Barfuß laufen oder Schuhe oder
nenn
sowas.
Nenn es natürliches okay. Gehen und natürliches Laufen oder die Fortbewegung und die basiert halt auf der evolutionären Entwicklung unseres Fußes und wir haben an der Sporo auch viele coole Themen durchgearbeitet. Aber dann eher halt, wie Usain Bolt läuft oder Oscar Pistorius.
Ja.
Und wie die Elite läuft und wie man noch mehr leistungsorientiert rausholt. Was auch natürlich spannend ist. Aber wie der normale Otto-Normal-Verbraucher, der Otto-Normal- Mensch, der Homo Sapiens, geht oder sich fortbewegt, das kommt meiner Meinung nach zu kurz.
Ja.
Und dann sind wir sofort bei den Themen Barfuß.
Oder genau.
Natürliches Fuß, natürliche Fußorientierung, natürliche Fußarbeit.
Warum macht das denn für mich jetzt Sinn? Also ich habe jetzt Sneaker, einer relativ bekannten amerikanischen Sportmarke, die ich schon seit zwei Jahren trage.
Yeah.
Und als ich die gekauft habe damals, hat sich gut angefühlt. Also erstmal in so einen Schuh reinzugehen und klar, wenn es draußen kalt ist, wir haben jetzt Mitte, Ende November, ich komme nie auf die Idee, jetzt barfuß hier durch die Straßen zu laufen, oder würde mir jetzt...
Will ja auch keiner.
Ja, also, ja.
Die wenigsten sind jetzt so extremistisch unterwegs, dass man sofort sagt, hey, wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst, zieh die Schuhe aus und geh los. Das wäre auch was ich persönlich genau nicht will.
Mhm.
Ich möchte A, kein Extremist sein in dem Thema und B, wäre das auch komplett aller methodischen und didaktischen Anpassungsprozesse komplett falsch.
Ja.
Unser menschlicher Körper, der passt sich an.
Ja, ja.
Haben wir eben schon kurz darüber gequatscht, wo Anpassungserscheinungen, die du auf alle Bereiche nehmen kannst. Wir sitzen jetzt hier auf dem Boot. Ne?
Genau.
Normalerweise
muss man vielleicht auch für die Zuhörer sagen, wir sitzen nicht an einem Tisch, nicht so wie in der ersten Folge, sondern wir sitzen quasi im Schneidersitz. Du ein bisschen eleganter als ich, bei dir sieht das schon sehr, sehr Yoga- und Pilates-mäßig aus. Sitzen wir hier auf dem Boden. Genau, ja, sorry, dass ich unterbrochen habe.
Aber das genau, das ist der Hintergrund. Du hast gefragt, welche Bereiche ich abdecken möchte. Und ich möchte primär den Bereich der natürlichen Adaptionen abdecken. Und den Menschen des 21. Jahrhunderts, und jetzt komme ich direkt, versuche elegant auf deine Sneaker zu kommen,
ja.
Auf dieses Anpassungsprinzip. Und wir, ganz simpel ausgedrückt, wir passen uns an das an, was wir unserem Körper aussetzen. Ganz simpel.
Ja.
Ne, geben wir ihm den Stuhl, passen wir uns an den Stuhl an.
Ja.
Unsere Wirbelsäule verbiegt sich bzw. passt sich an, wird eher krumm, weniger S-förmig, weniger in die Lordose und Kyphose rein. Das heißt, wir bilden uns um.
Wir modellieren uns.
Wir modellieren, ja, genau. Ja. Wir transformieren und modellieren uns. Wenn, jeden Tag, jede Sekunde.
Wenn ich da jetzt direkt einhaken darf bei der Wirbelsäulen-Thematik, da würde jetzt jemand im Büro sagen, ja, aber ich habe ja so einen Stuhl, so einen ergonomischen Stuhl, der stützt ja meine Wirbelsäule, oder ein LKW-Fahrer, der einen tollen Sitz hat, wo er kilometerlang mitfahren kann. Und also.
Wie du es schon ausgedrückt hast von der Formulierung, er stützt dich. Mhm. Und das ist letztendlich genau das Gleiche, wenn wir jetzt bei Schuhen sind. Also wir würfeln jetzt gerade alles hier rein, aber Schuhe stützen uns und machen es uns komfortabel.
Ja.
Und das ist halt direkt von der Formulierung her eine passive Sache. Also der Schuh stützt uns.
Ja.
Damit wir uns nicht mehr stützen müssen.
Ja, so. Genau.
Und das ist mit dem Stuhl genauso, sei er so ergonomisch geformt, wie er will.
Ja.
Er nimmt uns Dinge ab. Mhm. Und das ist auch der Hintergrund, warum ich sehr, sehr viel auf dem Boden verbringe, warum ich sehr gerne eben den Stuhl und diese komfortablen Dinge weglasse.
Ja.
Um uns eben andere Dinge komfortabel zu machen.
Ja.
Manche haben super Trouble mit dem Schneidersitz sitzen oder geschweige denn, wenn wir gleich drauf kommen, vielleicht in einer tiefen Hocke zu sitzen. Ja, das haben wir verlernt.
Ja.
Das ist auch der Punkt, wo ich mich auch primär drin sehe, den Menschen das halt wieder zeigen bzw. demonstrieren und ihn daran führen, wie er sich das wiederholt, was es eigentlich in uns noch drin ist.
Sind wir denn sozusagen in der Lage, das noch wieder zu erlernen, oder sind wir schon so weit evolutionär fortgeschritten und so sehr an Sneaker und Bürostühle angepasst, dass wir es jetzt gar nicht mehr schaffen, da wieder hinzukommen?
Definitiv schaffen wir es noch. Also die Evolution geht ja weiter, ne? Das ist ja auch ein Ding, was viele vergessen. Ich weiß nicht und will es auch, glaube ich, nicht wissen, wie wir in 20.000 Jahren aussehen oder 2.000 Jahre, wenn es uns noch geben sollte. Vielleicht haben wir dann eine komplett C-förmige Wirbelsäule, kann sein.
Mhm.
Vielleicht sieht unser Fuß dann ganz anders aus, als er jetzt aussieht. Nicht in 20.000 Jahren, das ist noch zu wenig, aber irgendwann.
Wie sieht denn unser Fuß jetzt aus und wie sollte er vielleicht im Optimalfall aussehen?
V-förmig. Also von hinten, von der Ferse betrachtet, nach vorne, fortlaufend, breiter werdend.
Okay.
Und das ist auch einer der Punkte, wo ich neben dem Sportstudium mich angefangen habe, damit auseinanderzusetzen. Also an der Spur, wie gesagt, viel gelernt, wie man leistungsorientiert sich fortbewegt und Leistungen erbringt, Leistungen erzielt.
Mhm. Ja.
Viel mit Schuhen kennengelernt, weil ich direkt im ersten Semester bei einem großen Laufschuh, einer Laufschuhkette, Einzelhandelskette gearbeitet habe. Und darf man das sagen? Bist du da?
Weiß nicht, also vielleicht stellt sich ja das noch heraus, ob man da Werbung schalten kann oder nicht.
Okay, dafür will ich keine Werbung machen.
Okay.
Ich nenne sie nicht, nein. Da habe ich gearbeitet und Studentenjob gehabt. Und super viel hat mit Schuhen zu tun gehabt. Und weil ich Schuhe immer mochte. Ich mochte Tennisschuhe, ich mochte Trainingsschuhe. Und das hat mich immer so direkt fasziniert von vornherein.
Das heißt, du warst auch selber in vielen, also nochmal zu dir, zu deiner Person, du hast auch an der Sporthochschule studiert.
Genau,
ja. Hast dort deinen Bachelor gemacht.
Genau.
Und dann, wie ging es weiter?
Ich habe mich während des Bachelors zweimal, beziehungsweise mit dem Auslandssemester in Frankreich halt dreimal am Knie verletzt. Ich habe mir, 2,5 Mal kann man sagen, das Kreuzband gerissen. Und mir das linke Knie halt eigentlich ziemlich zerschossen.
Ja.
Und das halt mehrfach. Innenmeniskus weg, Innenband gerissen und so weiter. Jetzt meine Patellasehne drin.
Ja.
Und das stützt mich sehr gut. Also ich bin mit der Operation letztendlich gut zufrieden, auch wenn man sie vielleicht hätte vermeiden können. Viele gehen ja alternativ daran, was auch heutzutage fast eine bessere Zukunft mit sich bringt, als operiert zu werden und ein Implantat eingesetzt zu bekommen. Ich habe es aber drin und bin auch aktuell so zufrieden mit meinem Knie wie noch nie.
Okay.
Und Ja, und dann kam ich auch nach dem Studium, beziehungsweise während des Studiums, zu einem Barfußschuhhersteller hier in Köln, beziehungsweise der einen Laden hier in Köln hat. Und seitdem ich dort arbeite, hat sich sehr, sehr viel getan. Das heißt, ich habe mich in diesem Thema weiterentwickelt, weitergebildet, weiterbilden lassen, ausbilden lassen in Düsseldorf, in der Barefoot Academy. Um jetzt doch mal ein bisschen Werbung zu machen. Versucht zu vermeiden, jetzt gerade geht es nicht mehr. Und ja, einfach dieses verrückte Thema Fuß, Barfuß, Barfußlaufen, Natural Running, wie man es nennt, natürliches Laufen, einfach mehr zu verstehen.
Ja.
Und seit ich das mehr verstehe, kann ich mich A, besser selber bewegen.
Okay.
Und dann noch natürlich dazu, was dann in der Trainerperspektive auch wichtig ist, ich kann es Menschen beibringen. Ich kann Menschen beibringen, wie sie wieder natürlich gehen, laufen und sich fortbewegen
ja.
können und ja. sollten, meiner Meinung nach. Weil, wie gesagt, diese Anpassungsprinzipien, die sind sehr, sehr allgegenwärtig. Und dann sind wir jetzt mit dem Kreis geschlossen zum Schuh. Und die Schuhe heutzutage, nehme ich jetzt jegliche amerikanische Hersteller wie auch andere Hersteller mit rein.
Es gibt auch deutsche.
Definitiv.
Oder chinesische oder japanische.
Ja, genau. Die entsprechen in den meisten Fällen nicht der Form unserer Füße. Das heißt, sie sind meist hinten angehoben. Also sie haben einen Absatz drin, was schon eine sehr, sehr witzige Sache ist, weil wir ihn einfach gar nicht bräuchten mehr. Also 1000 Theorien darüber, wo jetzt ein Absatz herkommt. Sei es der Wilde Westen, wo man im Pferd stehen oder beziehungsweise im Pferd stehen konnte und trotzdem noch schießen konnte. Sei es die Erhöhung, dass man vom Schmodder, vom Morast des Bodens wegkommt, dass man größer erscheint und so weiter. Das sind alles Dinge, die heutzutage in der Gesellschaft gar nicht mehr benötigt werden.
Mhm.
Trotzdem ist der Absatz noch vorhanden.
Ja.
Wenn man jetzt über böse Schuhe spricht, dann ist es nicht immer so der High Heel, der Dame.
Der fällt mir jetzt aber als allererstes ein, wenn ich daran denke, was die für mordsmäßige Absätze in ihren Schränken versteckt haben. Da kommen ja manchmal Dinger zum Vorschein da.
Ja, aber das ist ja so die Spitze des Eisbergs.
Aber
die breite Masse sind deine Sneaker.
So. Genau, aber was ich dann auch mal geil finde, sind denn die Frauen, die tanzen gehen, die feiern gehen auf hohen Schuhen und haben dann immer ein bisschen so eine größere Tasche mit immer am Start. Da sind dann die Sneaker drin, sodass die erste halbe Stunde für den ersten Eindruck wird noch auf den High Heels getanzt oder auf den Pumps oder was es auch immer gibt. Ich bin da jetzt nicht so der Experte drin. Und dann aber kurz mal verschwunden, Freundin hält die Tasche, Pumps rein, Sneaker an und weiter geht's.
Die sind ja nicht doof.
So, ja.
Die machen sehr intelligent. Sie wissen, dass sie sich in den Schuhen einfach nicht bewegen können. Und die meisten Männer haben aber das gleiche Problem. Wir tragen Geschäftsschuhe, die einfach 1 bis 2 Zentimeter hinten höher sind als vorne, die super spitz zulaufen, was dann auch den zweiten Punkt eines Schuhes, der Natur entspricht, haben sollte, ist eine breite Zehenbox.
Mhm.
Dass die Zehen einfach komplett lang liegen können. Und vor allem eine dicke Zehe. Das ist super entscheidend. Und wenn man sich damit halt auseinandersetzt, dann kommt man auf 1000 Themen. Ne? Auf das, was wir gerade hier machen, auf dem Boden sitzen, auf Ground Living, wenn man es auf cool ausdrückt.
Ground Living, das ist schon ein Trend.
Ja, genau. Ja, also was heißt Trend? Es ist schon eine Szene, es hat sich schon eine Szene entwickelt.
So wie Marie Kondo mit dem Aufräumen in Wohnungen und minimalistischer Leben. Kennst du Marie Kondo?
Nee, kenn ich nicht.
Ich glaube, es ist eine japanische... japanische Frau und die kommt in so, es müssen noch nicht mal unbedingt Messi-Wohnungen sein, sondern es sind einfach vielleicht auch normale Wohnungen und Menschen, die vielleicht mit weniger versuchen zu leben.
Ja.
Und das ist so eine Expertin. Also es geht von, ja, roll doch mal dein T-Shirt lieber, anstatt dass du es faltest, dann hast du viel mehr Platz zum Beispiel, sowas.
Machst
du auch.
Rolltaktik.
Ja. Guck, du brauchst Marie Kondo gar nicht, du machst es von dir aus schon direkt.
Ja.
Ja. Aber so gibt es auch die Richtung Ground Living, nennt sich die.
Ja,
genau. Und da muss man, also ich finde das witzig, ich habe Instagram vor 1,5 Jahren gelöscht und jetzt auch im Zuge dieses Podcasts dachte ich mir, okay, wenn ich mir Instagram hole, oder wenn, dann hole ich mir wieder Instagram, um das so ein bisschen zu supporten, cool. Bild und vielleicht videotechnisch und so weiter. Wir haben darüber ja auch zum Beispiel connected.
Mhm.
Ich habe auch eine ganz interessante Seite gesehen, da bin ich über dich und Thies auch drüber gekommen, Freigehege. Ne? Ich glaube, frei.gehege heißt sie auf Instagram.
Ja, genau.
Da hat Thies auch gesagt, dass jetzt am Sonntag da irgendwas geht und dass ich mich da ruhig mal drauf einlassen sollte und mal mitkommen sollte.
Wäre schön, wenn du kommst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, dass man bei dir auch bei Instagram das mit diesem Ground Living eigentlich auch ganz gut verfolgen kann. Du hast heute Morgen, habe ich gesehen, hast du in der Hocke, also erstmal, du warst in der Hocke und hast dich dabei noch bewegt und hast dabei deinen Kaffee gemahlen in einer Kaffeemühle, ja, noch per Hand mechanisch. Ja. Warum? Warum reicht nicht am Tisch sitzen und wie Oma damals auf dem Hocker mit der Mühle und malt den Kaffee? Du machst das und bewegst dich dabei noch.
Es war natürlich eine überspitzte Sache. Ne? Das mache ich nicht jeden Tag, da habe ich gar keinen Bock zu. Aber es sollte einfach demonstrieren, wie einfach es ist, wieder Bewegung in seinen Alltag zu integrieren.
Ja.
Darum ging es mir. Und dieses Mühlen, okay, das mache ich schon jeden Morgen. Fast jeden Morgen, also wenn ich Kaffee trinke, manchmal brauche ich auch Tee.
Ja.
Aber diese Bewegungen kann man überall integrieren. Und das ist dann auch ein Punkt, wo die meisten Menschen einfach schon direkt in die falsche Richtung denken. Sie denken, es erfordert immer 1 bis 2 Stunden Training jeden Tag.
Voll.
Um ja. Ziele zu erreichen, um gegen den Rückenschmerzen anzukämpfen, ja, um den Fuß aufzubauen, keine Ahnung.
Ja.
Das kannst du auf alles münzen.
Wie oft höre ich das von Leuten? Ja, ich habe keine Zeit zum Training oder ich muss denn da erst irgendwo hinfahren oder...
Und das ist eben Bullshit. Entschuldigung, dass du ausdrückst, aber genau das ist halt falsch, weil dieses Prinzip nicht unserer natürlichen Anpassung entspricht. Wir passen uns eben nicht an diese 1-2 Stunden an, die wir dann trainieren, sondern eben an die 8, 10, 11, 12 Stunden, wo wir was machen. Ne? Auf dem Stuhl sitzen, Büro, Auto fahren, einseitige Bewegungen, wir verdrehen uns meist nur in eine Richtung, wir tragen die Handtasche oder den Rucksack oder was, irgendwas,
genau,
tragen wir meist nur auf einer Seite. An das passt sich unser Körper an.
Ja.
Und dann haben wir den Schuh auch mit rein. Ne? Es ist nicht der High Heel, es ist nicht der Schuh, den wir 1, 2, 3, 4 Stunden tragen. Es ist der Schuh, den wir jeden Tag 8, 9, 10 Stunden tragen.
Ja.
Und diese Kleinigkeiten, diese absoluten Basisgeschichten, wie gehe ich zur Arbeit? Gehe ich überhaupt zur Arbeit? Oder fahre ich im Fahrrad bis zur Bahn und gehe dann da in die Bahn?
Oder bin ich im Homeoffice und der Weg ist vom Bett an den Schreibtisch, noch im Schlafanzug und kann von da aus alles, oder auf die Couch und ich liege den ganzen Tag nur und bearbeite alles vom Laptop aus, weil es ja in unserer Gesellschaft mittlerweile möglich ist.
Ja, genau. Und das sind eben die Dinge, die mich faszinieren, beziehungsweise die so simpel sind, die ich gerne den Menschen halt klar machen möchte. Dass es eben die kleinen Alltagsdinge sind. Und die sind meist zu erreichen über Routinen, das heißt über ein Training, was erstmal so, man sagt, 21 bis 66 ist auch eine Studie, so irgendwie so 2, 3 Monate dauern kann. Oder eher 2 Monate. Die kosten erst viel Mühe, Konzentration und Fokus und vielleicht einige Post-its oder Erinnerungen im Handy. Aber danach sind die halt in deinem Kopf eingebrannt. Beispiel Morgenroutine. Weit verbreitetes Ding, bin ich auch ein großer Fan von, indem du einfach jeden Morgen erst mit deinem Tag startest, wenn du gewisse Dinge gemacht hast. So, und dann ist das erstmal, ist schon wieder raus auf dem Balkon bei der Kälte und sich bewegen, das ist aber ätzend. Ja, die ersten 20 Tage vielleicht, aber dann reguliert sich das.
Ist das vielleicht auch so ein bisschen das Thema der Mensch als Gewöhnungstier?
Richtig, voll. Also, das ist das Prinzip, was da wirkt.
Ja, also ich glaube in ganz vielen Bereichen, ich komme eigentlich aus dem Schwimmsport und auch aus dem Fußball. Ich habe ganz viele Dinge gemacht, aber ich würde sagen, das sind so meine beiden Steckenpferde, Schwimmen und Fußball. Und bei uns an der Sporthochschule haben die Studenten die Möglichkeit, jeden Morgen von 7 Uhr bis 8 Uhr schwimmen zu gehen. Da ist eine Stunde sozusagen für die Studenten reserviert. Und ich habe mir, das war glaube ich jetzt letztes Jahr, also habe ich mir im letzten Wintersemester habe ich mir das vorgenommen, boah, du machst es einfach, du quälst dich auch, also gerade im Winter ist es morgens dunkel, du stehst verklatscht auf, soll ich jetzt wirklich ins Schwimmer gehen und meine 1500 Meter schwimmen? Ja, sollst du, steh auf und mach es. Und wirklich, du kommst nach so ein paar Wochen, kommst in so eine Routine rein, dass du es automatisch machst, so der Körper, du kannst nicht mehr ohne.
Ja.
So, du würdest dich echt schlecht fühlen und die gibt es ja auch ganz viel, aber der Weg da erstmal hinzukommen, der ist natürlich, wie überall kann man sagen, erstmal schwer.
Exakt, ja. Auch wieder da natürlich so die gesunde Mitte. Ne? Also ich bin kein Fan von Extremen. Das heißt, wenn ich mal aufstehe oder ich muss jetzt irgendwie sehr, sehr früh auf, keine Ahnung. Manchmal integriere ich es dann noch, manchmal gehe ich dann noch raus, mache die Routine dann eben nur 5 Minuten anstatt 15 Minuten. Oder machst du einfach in einer abgespeckten Version.
Aber du machst sie. Also du hast, wenn jetzt
darauf von... Darauf wollte ich hinaus. Manchmal ja. Und manchmal sage ich einfach, nee, da habe ich jetzt gerade keinen Bock und keine Zeit für. Und das ist auch vollkommen okay.
Ja, dann also setz dich nicht selbst unter Druck damit. Genau,
ja. Das sollte niemand damit machen. Aber dann weiß ich halt auch, Okay, meine Abendroutine oder mein Abendstretch-Programm oder mein irgendwas, mein Bewegungsprogramm oder mein Ich-Programm sozusagen, also das, was du für dich tust, sei es jetzt
Me-Time.
Me-Time. Me-Time. Ja, genau, ja gut, Entschuldigung, ich bin dann eher noch auf Deutsch unterwegs, klingt nicht so gut.
Naja, du kamst eben gerade mit dem Ground.
Ground Living.
Ja, Ground Living, also.
Ja, stimmt. Ja, Me-Time. Me-Time ist mega wichtig. Und das basiert ja auch auf diesen Routinen. Du solltest dir einfach täglich Zeit für deinen Körper, für deine Gesundheit, für dein Atemmuster, ne? Also meine Atemarbeit auch. Atemarbeit hat unglaubliche Auswirkungen auf dein Ich, also auf deinen Mechanismus, auf deine Struktur. Und das ist dann mindestens so wichtig wie in die Hocke gehen. Weil dein Körper braucht es. Dein Körper schreit nach diesen Bewegungen. Und wenn wir ihm diese eben nicht geben, ja, dann passen wir uns dann eher andere Dinge an. Ja, und das ist dann meist, wenn wir jetzt so die Zahlen der Zivilisationskrankheiten sehen oder der Zahl der chronischen Rückenschmerzen oder chronifizierten, was auch immer, dann ist das Horror.
Ja, klar. Das
ist crazy, wo wir uns heutzutage daran anpassen, beziehungsweise angepasst haben und was sich daraus entwickelt.
Ja.
Hoffentlich noch.
Aber ich habe das im letzten Podcast gesprochen, dann ist der Weg nicht der, also zur Selbstreflexion, um zu sagen, was sollte ich vielleicht an meinem Lebensstil ändern, sondern häufig ist der Weg der zum Arzt. Herr Doktor, ich habe Rückenschmerzen, geben Sie mir bitte was dagegen. Dann wird eine Pille eingeworfen, dann vielleicht noch eine, die gegen die Nebenwirkung ist. Und dann hat man Chemikalien in sich reingeballert und sitzt dann vorm Schreibtisch. Genau. Vielleicht schmerzfrei, aber was im Inneren des Körpers passiert. Also,
ja, das sprichst du eine extrem spannende Sache an. Das ist heutzutage unser Medizinsystem, beziehungsweise das System, wie der Arzt uns eben pflegt, beziehungsweise zu pflegen versucht.
Ja, und auch einfach mal.
Das ist absolut Symptom. Das ist symptomorientiert. Das ist eine absolute Symptombehandlung. Ne, wir gehen mit Rückenschmerzen zum Arzt, der Arzt guckt sich den Rücken an.
Ja.
Oder ich gehe jetzt irgendwie mit Fußschmerzen zum Arzt, okay, der Arzt sagt, naja, das muss der Orthopäde entscheiden. Und der Arzt guckt sich dann nur den Fuß an.
Ja, also, genau.
Das ist halt nicht ausreichend.
Aber es steht halt auch einfach eine krasse Masche oder dahinter. Also was da an Milliarden jedes Jahr gemacht werden, ist, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber was man vielleicht auch verhindern könnte, und man sieht ja schon bei Krankenkassen so ein bisschen so diesen Trend, die bezahlen einen das Fitnessstudio. Okay. Also du wirst im Prinzip, also du kommst auf eine plus minus null.
Weil die es verstanden haben.
Ja, genau.
Weil die es verstanden haben. Die wissen, wenn du präventiv ankämpfst oder kämpfst, irgendwas vorzubeugen, dann ist das der halbe Weg.
Ja.
Das ist genau der Punkt, wo ich mich halt gerne im Job beziehungsweise in meinem eigenen Leben drin sehe, klarzumachen, dass es eben die kleinen Dinge sind. Ja, eben dieser morgens, diese 5 bis 10 Minuten draußen auf dem Balkon. Aber nicht halt einmal im Monat, sondern jeden verdammten Morgen.
Ja.
Möglichst jeden verdammten
Morgen. Ja.
Oder eben, ich liebe es auch zu sitzen. Ich war jetzt Dienstag, Mittwoch auf einem Workshop und habe da dann von 9 bis 17 Uhr fast nicht durchgehend. Ich hatte schon so meine hibbeligen Minuten, wo ich dann aufgestanden bin und kurz einmal mich irgendwie gestretcht habe oder in die Hocke gegangen bin oder irgendwie geräkelt habe. Aber sonst saß ich halt Stunde für Stunde da auf dem Stuhl.
Ja.
Jedes Mal anders irgendwie. Ich habe mich auf dem Stuhl irgendwie hin und her bewegt und versuchte da so die Position zu ändern, dass da wenigstens ein bisschen Abwechslung reinkam.
Ja.
Aber ich saß. Und das war auch vollkommen okay.
Ja.
Weil mein Körper einfach weiß, dass das nicht häufig vorkommt.
Ja, und Thema Sitzen, es ist irgendwann mal ein Buch erschienen. Sitzen ist das neue Rauchen. Und da habe ich von dir so eine Art Gegenpost, glaube ich, gesehen. Auch mal wieder auf Instagram.
Ja.
Ist halt die Plattform, wo man sich mitteilen kann.
Genau.
Wo auch viele das sehen, weil jeder hat ja irgendwie Instagram.
Ja.
Wo du gesagt hast, wo du vielleicht nicht ganz mit zustimmst, sondern wo du sagst, es kommt auch darauf an, wie ich sitze und ich muss da nicht starr in einer Position stundenlang verharren, sondern ich darf mich auch ruhig mal bewegen, ich darf auch ruhig mal ein Stretching einbauen, ich darf auch ruhig mal aufstehen und vielleicht einmal durchs Büro laufen. Vielleicht sind das ja auch so diese kleinen Dinge, die im Alltag helfen.
Ja, genau. Das System oder die Aussage basiert auf Kelly Starrett, Dr. Kelly Starrett, einer der in Amerika oder auch kann man weltweit sagen, führenden Experten, was Mobility-Training angeht und diesem Ankämpfen gegen die heutige Entwicklung der Gesellschaft. Guter Mann, cooler Typ, aber man muss halt aufpassen bei solchen Aussagen, dass man sie nicht falsch und zu extrem versteht. Ne, wenn er jetzt sagt, Sitzen ist das neue Rauchen, ist ein cooles Buch, ich habe das auch.
Verkauft sich vor allen Dingen gut mit dem Titel, oder?
Verkauft sich sehr gut, ja, genau. Dann denkt man, okay, nur sitzen ist jetzt ungesund und dann versuchen verschiedene Menschen wieder nur, weiß nicht, 24 Stunden zu stehen oder nur in die Hocke zu gehen in übertriebenem Maße, was halt alles auch schädlich sein kann. ne, nicht ja. per se ist, aber sein kann.
Ja, vielleicht dann auch einfach auf die Dauer bezogen. Genau, also
das ist alles.
Da wieder Richtung Lebensstil. Wie lange, ja, ich habe 24 Stunden am Tag, wie gestalte ich sie?
Ja, genau. Ja. Darauf basiert es alles. Und ich wollte einfach mit diesem Post sagen, okay, ja, stimmt schon irgendwie, aber andererseits ist es Quatsch, weil eben, ja, ich kann im Fersensitz auf dem Stuhl sitzen, ich kann sogar in der Hocke irgendwie auf dem Stuhl sitzen, vielleicht nicht im Büro im Anzug, aber in der Theorie ginge das. Und wie gesagt, ich saß jetzt da 2 Stunden, ziemlich lange, und mein Rücken oder mein Körper fühlte sich abends auch anders an als so die letzten Tage. Ne? Also okay. Mein Körper merkt es schon.
Und du selber hast, also du hast es selber auch ja, wahrgenommen.
Ich hab's wahrgenommen, einfach. Definitiv, ja. Aber dann habe ich einfach abends mich ein bisschen mehr gestretcht, beziehungsweise mehr Anti-Training dafür gemacht. Oder dagegen, besser gesagt. So, und dann ist es meinem Körper komplett Latte. Dann ist es dem komplett egal. Ja, und da muss man aufpassen mit diesen extremen Formulierungen.
Ja.
Es kann schädlich aufgegriffen werden, genauso wie jetzt Thema Ernährung, Thema was auch immer.
Ja.
Alles Extreme, sei es in die gesunde, sei es so in die ungesunde Richtung, ist...
Immer ist verkehrt, ja klar. Mit dem Leistungssport trainierst du dich irgendwann wahrscheinlich auch im Keller. Ich kenne jetzt niemanden, der aus dem Leistungssport...
Ja, da
total
da,
das, super gut rauskam.
Da ändert also, sich auch vieles, ne, dass die Leistungsgesellschaft, beziehungsweise die sportliche Leistungsgesellschaft sehr viel Richtung Regeneration ja. denkt. Ne, dass da passiert sehr viel schon.
Da wird ja gemunkelt, dass der LeBron James von den Los Angeles Lakers, dass der über 1 Million Dollar pro Jahr nur in Regeneration ja. verwendet. Und das ist halt privates Geld, was er reinbekommt. Das mhm. ist nicht die Regeneration vom Verein,
ja, ja.
die ihm das sponsert oder die das verordnet, sondern das ist er halt selbst mit seinem privaten Geld, weil er sagt, das ist es mir wert, möglichst lange zu spielen. Und mein Gott, das ist ein super toller Spieler in der NBA. Also ja. das ist einfach der King. Und da gibt es auch noch den legendären Satz von Per Mertesacker in einem Interview, dass er total genervt war. Ich glaube, bei irgendeiner EM oder WM war das, wo er meinte, ihr leckt mich alle am Arsch, so nach dem Motto. Ja. Ich gehe jetzt erstmal in die Eistonne. Ja. Also Regeneration immer
WM,
mehr.
Ja. Oder in der WM, glaube ich, Vorrunde. Ne?
Ich habe keine Ahnung, das ist schon ein bisschen her, aber... ja, also merkt man auch, Regeneration ist da auch ein immer größeres Thema.
Ja.
Wir haben gerade so ein bisschen über deine Morning Routine gesprochen oder dein Ground Living. Wenn man bei dir durch die Wohnung geht, ich bin jetzt gerade das allererste Mal bei dir hier in Köln-Ehrenfeld. Erstmal ein super geiles Stadtviertel, erstmal generell zum Wohnen in Köln, wo glaube ich auch so ungefähr jeder hinziehen möchte. Ja, man kommt rein und was sofort auffällt, man kommt durch den Flur und du hast eine Leiter an der Decke angeschraubt mit Schnüren oder Seilen dran oder ich sag mal Bändern dran, wo Ringe dran befestigt sind. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie du Sport oder Bewegung auch in deinen Alltag integrierst und auch zu Hause. Ich meine, manche Leute gehen ins Gym, um dann sowas zu bekommen oder zu benutzen und du hast es einfach dir hier an die Wand geballert, sage ich jetzt mal, und hast dir deine Gerätschaften.
Muss ich in erster Linie meinem Papa danken. Der hat das Material irgendwann mal besorgt und mir gesagt, hey, hier, überleg mal, wohin du es haben willst. Und da hatte ich die Wohnung noch gar nicht. Also das war alles sehr, sehr zukunftsorientiert, lag lange bei uns in der Garage rum. Ja, und dann haben wir die Wohnung gefunden, bin ich meiner Freundin zusammengezogen hier nach Ehrenfeld. Und als ich den Flur sah, dachte ich oder wusste ich sofort, okay, da habe ich meinen Platz gefunden oder hat die Leiter ihren Platz gefunden.
Und war die Freundin auch damit einverstanden, dass du, oder gibt es da auch manchmal Probleme?
Nee, das passte, da hat sie gut mitgemacht. Ja, aber Hintergrund des Ganzen ist, sich eben nicht aufraffen zu müssen sozusagen, also auch ein psychologisches oder Motivationsding, jetzt abends für die, wie du gesagt hast, ne, für die Stunde Training oder Stunde Schwimmen, sondern es eben immer wieder zwischendurch zu machen.
Ja.
Und man kann natürlich in verschiedene Herangehensweisen jetzt beispielsweise 20 Klimmzüge lernen. Ne?
Ja.
Man könnte jetzt immer wieder versuchen, diese 20 Dinge am Stück zu machen, immer wieder am Stück zu machen. Aber wenn du einfach über den Tag verteilst, 2 Stück am Stück machst, dann aber 30 Mal, dann hast du nicht 20 Klimmzüge, sondern 60 plötzlich über den Tag verteilt. Und das ist so auch das Credo, was ich versuche umzusetzen. A, für mich selber, aber auch B, dann beim Klienten oder im Workshop, im Kurs. Bewege dich weniger sozusagen, aber öfters.
Über den Tag verteilt.
Über den Tag verteilt.
Also so eine Art, ich habe neulich tatsächlich das allererste Video auf YouTube entdeckt, was mir angezeigt wurde zum Thema Mikro-Workouts. Und ja, das ist genau darauf sich basiert. Also
ja.
mach nicht einmal eine Stunde 180 Kilogramm Kreuzheben, okay, 4 bis 5 Sätze oder sowas, ja, mit, ja, weiß nicht, 10 bis 12, ja, Wiederholungen, ja, und mach dann am besten noch Squats und dann, also so ein Full-Body-Workout im Gym, wo du wirklich Zeit reinballerst, sondern versuch doch immer ein Stück weit Bewegung, ja, in deinen Alltag zu integrieren, da wo du gerade bist.
Das ist es, genau das ist es, die Integration der Bewegung, ja. Und deswegen, wenn ich aus dem Wohnzimmer komme, dann gehe ich da kurz dran und gehe ins Badezimmer, oder wenn ich arbeite und auf Toilette muss, dann habe ich, keine Ahnung, pro Arbeitssession, je nachdem wie viel ich trinke, ja, habe ich dann 3 Bahnen, die ich dann einmal hangeln kann, ne? Ja, einmal durch den Flur hangeln kann. Und, ja, dann spiele ich da ein bisschen Äffchen und ich tue meiner Schulter, meinem ganzen Körper damit eben was Gutes.
Ja.
Und dann gehe ich eben wieder auf den Boden oder auch dann manchmal auf den Hocker und haue mich dann da irgendwie in eine andere Position und arbeite weiter.
Ja.
Und das mache ich halt nicht einmal, sondern eben 6 oder 8 Mal.
Am Tag. Ja, am, genau, Tag, und dann auf, genau, die Woche bis zu 7 Mal. Oder wenn du jetzt, richtig, 5, 6 Arbeitstage die Woche hast, genau, kommst du auf deine Zahl. Ja, ja,
genau.
Das heißt auch, eigentlich gibt es ja so gesehen keine Ausreden mehr wirklich für Leute zu sagen, ich habe keine Zeit mehr ins Gym zu fahren oder ich muss dann auf die Bahn warten oder mit dem Rad, ja, ist irgendwie dunkel, ja, und gefährlich, sondern,
ja, genau,
baut euch doch kleine Mikro-Workouts zu Hause ein. Richtig. Also ich sag mal, man braucht ja, mhm, noch nicht mal unbedingt eine Leiter. Richtig, du hast Hände, du hast einen Boden, du kannst Liegestütze machen.
Genau.
Und, ja, niemand verlangt von dir, 100 Liegestütze am Stück zu machen. Fang doch erst mal mit 2 oder mit 5 an.
Ja, genau. Ja. Genau, Beispiel Leiter ist natürlich, das ist ein geiler Luxus, denn das weiß ich selber, dass ich den damit habe, aber du hast überall Möglichkeiten, dich irgendwo hinzuhängen. Sei es eine Bushaltestelle, sei es irgendwie ein Türrahmen, wo man sich jetzt nicht vielleicht dranhängen muss, aber zumindest kann man sich strecken, die Schulter in ihre volle Bewegungsweite nach oben führen. Allein das tut der Schulter gut. Und ich habe eine Studie mal gelesen, war eine Zukunftsaussicht, dass irgendwann ein ganz wichtiger Muskel sich nicht mehr weiterentwickelt bzw. nicht mehr gebildet wird, der dafür da ist, unseren Arm in die volle Streckung über den Kopf zu positionieren. Weil wir es eben nicht mehr tun. Weil der Mensch heutzutage selten bis gar nicht mehr seine Hände über dem Kopf hat. So, das ist crazy.
Ja.
Wir sind keine Affen, ne? Das ist wichtig. Wir hatten einen gemeinsamen Vorfahren. Also unser Schimpanse ist nicht direkt unser Vorfahre, aber in der Familie entstanden. Wir müssen nicht mehr so rumklettern können wie ein Schimpanse. Nein, aber unsere Schulter benötigt das, um wieder voll funktionsfähig zu sein.
Ja.
Und da nehme ich meine Tennisentwicklung mit rein. Ich habe, seit ich 9 oder 10 bin ungefähr, oder 9 eher, bis ich, ja, 24, 25 war, konstant Tennis durchgespielt und habe die letzten Jahre ständig unter Schmerz gespielt, weil meine Schulter einfach irgendwie kaputt war. Und jedes Mal beim Aufschlag, wenn ich eben in dieser Position war,
ja,
tat es weh.
Ja.
So. Naja, jetzt tut sie nicht mehr weh.
Typisch.
Ich spiele weniger Tennis, aber, ja, trotzdem, meine Schulter, ja, hat sich erholt.
Vielleicht auch ein typisches Verletzungsmuster für alle Überkopfsportarten. Absolut. Also ich kenne es aus dem Schwimmen, da ist,
ja,
die sogenannte Schwimmerschulter.
Ja.
Im Badminton kennen das vielleicht auch einige Spieler und im Tennis dann natürlich erst recht.
Ja.
Du hattest eben gerade gesprochen davon, ja, wir benötigen das jetzt nicht mehr irgendwie, um in Bäumen herumzuklettern. Du tust es aber dennoch, wenn man auf Social Media dich verfolgt. Du,
ja,
du, also,
macht ja Spaß.
Es, ja, klar. Und als Kinder, als ganz ehrlich, als, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem Baum geklettert, ja, bin.
Sonntag.
Werde ich.
Vielleicht.
Werde
weiß ich.
Ich.
Weiß ich nicht.
Okay.
Weiß ich, nicht,
ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Da muss ich meiner Freundin nämlich noch erklären, dass ich dann am Sonntag keine Zeit für sie habe, sondern dass ich dann früh morgens irgendwo am Aachener Weiher, wird das glaube ich sein, so viel hat Thies daran. Ja, im Stadtwald, okay. Ja. Mhm. Dass ich dann da vielleicht in irgendwelchen Bäumen herumklettere und Äffchen spielen werde.
Ja, ja. Das Spielen, das Wort Spielen. Also Äffchen, wie gesagt, ich bin kein großer Fan von Animal Moves, aber wir müssen uns mehr spielerisch bewegen, ganz genau. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Lernprinzip für Kinder, aber sollten wir für Erwachsene auch wieder ummünzen, dass wir eben nicht in festgelegten Strukturen unterwegs sind und uns wie so auf Scheuklappen starr und geradlinig bewegen. Wir sollten querdenken, wir sollten mal links, mal rechts, mal oben, mal unten denken, wie uns auch bewegen. Und da steht dieser spielerische Ansatz extrem im Vordergrund. Und das haben wir Erwachsene meist verlernt.
Mm.
Das ist extrem, extrem entscheidend, um wieder das Gehirn aufzufrischen, aber in erster Linie auch den Körper.
Ja, total. Ich habe eben gerade mal hier auf deine Couch gegriffen. Da liegt ein Buch. Das kann man vielleicht auch als Empfehlung vielleicht aussprechen.
Ja.
Vielleicht magst du dazu was erzählen. Du hast es bestimmt schon gelesen.
Ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen.
Oh, noch nicht gelesen.
Das ist mein neuestes Buch. Heißt Rettet das Spiel. Und mit dem Slogan dahinter, weil Leben mehr als Funktionieren ist. Das heißt, es geht um die Kindeserziehung auch, wie Kinder im spielerischen Kontext eben groß werden sollten. Aber das war ein großer Schwerpunkt meines Studiums auch, wie man eben lernt durch Erfahrung, wie man lernt durch spielerische Erfahrung. Und das ist für Workshops und auch Trainings heutzutage bei mir extrem, extrem sehr, sehr gute Philosophie.
Ja.
Ja, eben wirklich wieder einfach einen Ball in die Mitte zu werfen, eine kleine Regel vorzugeben. Okay, der Ball wird nur eben mit dem kleinen Finger gespielt. Also ein blödes Beispiel, aber einfach eine kleine Regel mit reingeben und wieder dem Mensch wieder Aufgaben geben, die er bis dato vielleicht noch
Gar
gar
nicht
nicht kannte.
kennt.
Genau, ja.
Oder vielleicht auch gar nicht hat kennenlernen können.
Richtig.
Wir befinden uns in Köln. Ich habe das jetzt im Podcast, glaube ich, schon mehrfach angesprochen. Köln, ein extremst besiedelter Raum. Was mir auffällt, Thema Kinder, Thema Spielen, vielleicht auch draußen an der frischen Luft. Immer mehr Spielplätze müssen weichen in Großstädten, um neuen Häusern, neuen Wohnungen, insgesamt Wohnungsraum Platz zu geben. Ich weiß nicht genau, ob das an der Sporthochschule entwickelt wurde, aber es gibt, glaube ich, ein oder zwei Gründer hier, die so Art Indoor-Spielplätze gebaut haben. Ich habe den Namen jetzt leider nicht parat, aber es geht im Prinzip darum, dass man, ich sag mal, ähnlich wie ein Sportverein, dass die Kinder nicht irgendwie zum Fußball oder zum Handball geschickt werden, sondern die Kinder gehen zum Spielplatz, sage ich jetzt mal, zum überdachten Spielplatz, so eine riesig große Halle, Industriehalle, und die ist voll mit Klettergeräten, mit Geräten zum Hin- und Herschwingen, also Seilen oder mit Weichbodenmatten oder vielleicht auch mal ein anderer Untergrund, dass man weiß, wie es ist. Aber eigentlich traurig, dass sowas in der Halle stattfinden muss und dass draußen dieser Spielraum, von dem wir jetzt gerade die ganze Zeit auch gesprochen haben, mal auf Bäume klettern, mal irgendwie vielleicht auch mal barfuß durchs nasse Gras laufen, das sind ja Sachen, die finden ja heute gar nicht mehr statt. So, sondern es wird immer nur geguckt, welche neuen Schuhe braucht mein Baby, braucht mein kleines Kind jetzt als nächstes. Und also man sieht auch in der Gesellschaft oder so, dass es komplett verloren geht.
Das ist der größte Punkt, ne? Wir entfernen uns allgemein viel zu krass von der Natur. Ne? Es ist alles irgendwie Natur, ne? Auch der urbane Raum ist von uns Menschen im 21. Jahrhundert sozusagen die Natur. So traurig wie das klingt, aber jeder darf ja immer noch oder sollte für sich selbst entscheiden, was jetzt für ihn natürlich ist. Und wenn man die meisten Menschen fragt, was ist eben für dich Natur, dann kommt es eben, ne? Barfuß durchs nasse Gras, auf den Baum klettern, in die Berge gehen, ans Meer fahren, was auch immer, wieder die Natur erleben mit all seinen Facetten, mit all
Ja.
ihren Facetten. Und da gehört Spielen mit rein, da gehört eben wieder Gefahren einschätzen lernen sehr zu. Ne? Ich habe mal eine Zeit lang auf einen kleinen Jungen aufgepasst und mit dem war ich dann auch viel draußen, habe mit ihm ja, die Stadt und die Parks erkundet. Und dann stellte sich raus, dass der kleine Mann kaum von einer, weiß ich nicht, 50, 60 cm hohen Mauer nicht runterspringen wollte, weil er Schiss hatte.
Krass.
Und das war für mich auch so ein krasser Moment. Aber das zeigt so die Entwicklung von uns heutzutage. Ne? Wir gehen, also es ist cool, für das Konzept dieser Indoor-Parks habe ich schon mal von gehört, wusste jetzt nicht, dass es hier in Köln auch stattfindet. Ist ja so eine typische Erfindung des Menschen heutzutage. Ne? Wir finden für ganz viele Probleme lustige moderne Lösungen. Und
Genau.
da gehört das auch zu, obwohl eben es kostenlos ist, in den Park rauszugehen
Genau,
und
und
sich einen
darum
Baum
zu
zu suchen.
klettern,
Und
ja.
wir haben hier in Köln in den Stadtwald oder im Grüngürtel super viele gute Bäume, die dafür herhalten können.
Ja.
Und man muss wieder spielerisch seine Natur und sein Umfeld entdecken und dafür offen sein, dafür aus alten Denkmustern oder verrosteten Denkmustern rausgehen und sich selbst dadurch. Seinen Körper und ja, vor allem seinen Mut, seine ganzen Skills sozusagen neu kennenlernen.
Total, bin ich absolut deiner Meinung. Wir nehmen jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde lang auf. Bis dahin schon mal vielen Dank. Ich hätte jetzt eine Idee für ein kleines Spiel. Und zwar würde ich gerne von dir, also so ein bisschen, ich sag mal, ich bin nicht so beweglich wie du, absolut nicht. Und ich glaube, viele Menschen sind da eher wie ich, als dass sie so sind wie du. Aber vielleicht kannst du uns so deine Top 3 oder Top 5 Movements, die du vielleicht zu jedem
Einsteiger, der in die Richtung gehen möchte. Vielleicht kannst du die zeigen. Ich würde die mit dem Handy aufnehmen und würde sie dann auf meine Instagram-Seite hochladen. Da wären wir wieder beim Connecten der verschiedenen sozialen Medien miteinander.
Ja, gut.
Sehr gerne. Und vielleicht können wir das auditiv so ein bisschen begleiten, dass ich vielleicht ein bisschen erkläre, was du da gerade machst. Oder du auch sehr, sehr gerne.
Mhm.
Ja, und dass du uns vielleicht so ein bisschen durch so ein paar Bewegungen führst, die jeder Homeoffice-Arbeiter in sein oder auch Büroarbeiter in seinen Alltag einfach integrieren kann, der es so ein bisschen einfacher macht. Dann schnappe ich mir einmal mein Handy.
Yo, moin, da melde ich mich doch gleich einmal kurz zwischendurch aus dem Off. Denn Ben macht jetzt diese Übung vor und zeigt die mir. Ich habe das Ganze mit dem Handy gefilmt und auf meine Instagram-Seite hochgeladen. Das heißt, wenn ihr jetzt das Handy in die Hand nimmt, dann könnt ihr unter gesund.munter auf Instagram, gesund.munter, könnt ihr mir dort folgen, könnt euch dort die Videos angucken und könnt diese Übung, die Ben dort vormacht, einfach bei euch mit in den Alltag integrieren. Hier geht es gleich weiter mit dem Podcast. Viel Spaß bei den Übungen.
Vielleicht wieder nochmal ein bisschen zurück zur Natur. Du warst mit deiner Freundin unterwegs. Wo wart ihr jetzt letztens erst? Du warst baden, du Verrückter. Du warst im Wasser.
Wir waren kurz am Wochenende in Holland am Meer. Ja, und genau, das ist ja sehr guter Punkt. Das ist vorhin schon gesagt, mit nackten Füßen ins nasse Gras oder halt mal eben wieder sich mehr der Kälte aussetzen, also den Elementen. Und da ist Kälte einer der größten Elementen oder einer der größten, ja, Faktoren, die uns heutzutage Angst machen. Also, ne, jeder zieht sich warm an und wir sitzen bei 15 Grad, was natürlich irgendwie frisch sein kann, aber was letztendlich eine sehr milde Temperatur ist, in, weiß ich nicht, doppellagigen Softshell-Jacke und bewegen uns mit viel zu viel Klamotten eigentlich draußen. Und dieses Kältetraining ist eine der, auch wieder jetzt ein bisschen Anglizismus reinzubringen, ich habe das Wort Game Changer häufig gehört und gedacht, oh, was soll dieses Wort, das mag ich überhaupt nicht. Aber es definiert es sehr, sehr gut. Es bezeichnet wirklich, was bei einem selbst oder jetzt bei mir, da nehme ich die Kälte mit rein, was bei mir einen riesengroßen Schub gebracht hat, einen riesengroßen Eingriff, positiv betrachtet auf mein Leben, auf meinen Zustand. Und alles hervorgerufen durch Wim Hof, so dem Kälteguru Nummer 1 weltweit. Dann irgendwie auf ein Video gestoßen und noch ein Video. Und dann kannte ich da einen Trainer, der schon mal bei ihm war. Und dann wurde dieses Cold Exposure oder einfach Kältearbeit und Kälteauseinandersetzung, Kälteerfahrung populärer. Und ja, dann bin ich mit einem Kumpel einfach mal in den See gestiegen Anfang des Jahres. Das war im Februar oder so, wo es richtig schweinisch kalt noch war. Und dann halt ein bisschen Atemarbeit vorher gemacht, danach wieder sich spezifisch, wie Wim Hof es empfiehlt, sich bewegt. Und mir ging es an dem Sonntag, das weiß ich noch sehr gut, extrem gut. Also ich war dann viel drin natürlich, einfach weil mir war arschkalt. Aber mir ging es extrem gut. Mein Kopf hat sich sehr frei angefühlt, mein Körper hat sich sehr, sehr stimmig gefühlt, also sehr homogen, sehr, sehr beisammen. Und danach habe ich mir sofort 3 Bücher bestellt und mich weiter in dieses Thema eingelesen und dann reingefuchst und dann immer wieder neue Reize gesetzt. Und das ist ja auch wieder zurück zu unserem Anpassungsprinzip. Woran passen wir uns an? Wir passen uns nicht eben an komfortable Positionen an, wo wir uns stützen lassen, Beispiel Schuh, Beispiel Stuhl, Beispiel Daunenjacke, sondern wir passen uns an das an, an die Reize, die wir bekommen.
Ja.
Und da wir heutzutage einfach extrem wenig Reize mehr verspüren. Wir leben sehr, sehr komfortabel, sehr gemütlich. Kälte, ne, Druckpunkte, sei es jetzt barfuß vom Boden aus. Da ist Kälte ein extrem großer Angstgegner von uns allen. Ne? Und wenn wir uns methodisch, behutsam, bewusst wieder dahin arbeiten, dann hat das sehr, sehr krasse Wirkungen, sehr, sehr krasse Auswirkungen. Das kann dann erstmal, so empfiehlt es Wim Hof auch, so würde ich es auch jedem empfehlen, der damit starten möchte, einfach kalt duschen.
Ja.
Und dann nicht einmal die Woche, sondern vielleicht mal 4-mal die Woche und dann irgendwann jeden Tag. Und dann wirklich mal, anstatt 10 Sekunden und dann schreiend wieder unter der Dusche rausspringen, eine Minute
ja.
und so weiter. Und sich dieser Kälte in Kombination mit Atemarbeit sich wieder gemütlich machen, aber sich selbst und aktiv es gemütlich machen. Und dann kommen halt so Situationen raus, dass man plötzlich ja, eine Viertelstunde in der Eiswanne hockt. Ne? Dann habe ich mir ein paar Mal auch Eiswürfel geholt und bin dann in die Badewanne gestiegen. Und meine Freundin hat mich auch für bekloppt erklärt, aber ich hatte schon eine gewisse Ahnung beziehungsweise ein gewisses Vorhaben, einen gewissen Peil davon. Und es fühlt sich sehr gut an, weil der Körper sich eben anpasst. Mir wird weniger schnell kalt, meine Zellen, mein Organismus, der arbeitet besser, ich bin länger wach, ich bin fitter morgens. All das sind so Erscheinungen, die auch im Biohacking oder Biohacking unterwegs sind. Sehr, sehr weit verbreitet da auch die Kältearbeit. Aber ich finde es einfach aus dem Naturkontext extrem wichtig, dass wir uns eben nicht nur barfußmäßig an den ach so bösen Asphalt oder an den bösen Untergrund anpassen, sodass wir da resilient gegen werden, sondern eben auch die Elemente. Da ist Kälte ein sehr, sehr guter Trainingspartner.
Ja, total. Also ich muss auch gestehen, dass ich auch im Februar, ich glaube jetzt sogar 2019 noch, tatsächlich mit wieder mal Thies und seinem kleinen Bruder, der war aber diesmal auch mit dabei, sind wir in die Ostsee gestiegen. Ja. Also das war auch das letzte Mal, bevor ich jetzt gerade in Flensburg war, dass ich oben war. Und da habe ich auch gesagt, boah, ich hab eine Studie gelesen zu der sogenannten Cold Water Immersion. Und dass es besser sein soll, als einmal sich von so einem total kalten Umfeld. Also was man dazu sagen muss, dass es verschiedene Boxen oder verschiedene Studios gibt, die sowas anbieten. Also ich glaube, es nennt sich Kryotherapie oder irgendwie sowas. Also du gehst einmal kurz in so eine Box rein und kriegst einmal so minus 280 Grad.
Mit Stickstoff dann.
Irgendwie sowas. Ja. Genau, ballert dich damit zu und dann sollst du dadurch irgendwelche Fettpölsterchen lösen. Und natürlich ist es mal wieder irgendein Ding, irgendein Marketing-Gag, der erfunden wird, wo kann man noch Geld rauspressen aus der Gesellschaft. Bloß nur nicht, um sich zu bewegen, weil durchs Bewegen würde man dann natürlich, wenn man auf jetzt Kalorienrestriktionen und so weiter eingeht, wird man dann im Endeffekt abnehmen. Ja. Aber wir machen uns das natürlich einfach und solche Boxen, die sowas anbieten, versprechen die halt, nee, du steckst da 5 Minuten in so einer Röhre drin, wir ballern dich mit Kälte zu und dann verlierst du Fett dadurch. Ist aber wissenschaftlich, wenn man sich die reinen Zahlen und die Fakten anguckt, wir kommen ja auch beide von der Sporthochschule und haben halt einfach beide auch schon wissenschaftlich gearbeitet. Wir wollen halt irgendwo doch auch gerne nicht nur das Bauchgefühl haben, sondern wir wollen auch harte Fakten und Zahlen haben. Und dass die Cold Water Immersion halt mal wirklich länger kalt duschen oder komplett mal in die kalte Ostsee oder in die Nordsee springen, das einfach mal probieren, einfach viel, viel effektiver, was solche Sachen angeht. Wobei ich jetzt auch nicht jedem herzkranken Patienten empfehlen würde, du, spring einfach rein und probier aus. Also das soll jetzt hier im Podcast keine Empfehlung werden, sondern geht vor zu eurem Arzt und beratet das vielleicht mit dem.
Genau, wenn man damit starten möchte, sich auf jeden Fall ärztliche Hilfe bzw. ärztliches Go abrufen. Aber oft geht es bei der Kälte gar nicht mal letztendlich um die Kälte an sich, sondern der Weg dahin. Also sich wieder auseinandersetzen mit diesem Angstgefühl. Und obwohl der Körper einem oder beziehungsweise die Kälte einen dazu zwingt, plötzlich zu atmen, wie kurz vorm Herzstillstand, also zu hecheln. Nein, anstatt lieber vorher 5 Minuten Atemarbeit zu machen, deinen Herzschlag runterzuholen mit langen Ausatmungssessions beispielsweise. Also sich mit der Fernbedienung, die Atmung ist wie eine Fernbedienung für unseren Körper, es nicht auf ein Actionprogramm stellen, sondern auf einen ganz entspannten Tierfilm. Mhm. Und wir werden dadurch einfach ruhiger. Und das sollten wir, bevor wir uns der Kälte auseinandersetzen, sollten wir das tun.
Ja.
Um so eben wieder diese Angstzustände zu reduzieren. Aber mit dem Fett ist auch wieder spannend. Letztendlich stimmt es schon, ne? Dass die Kälte ja Fett verschwinden lässt, ist jetzt zu einfach gesagt. Aber dadurch, dass das weiße Fett einfach, beziehungsweise dass man sagt weiße Fett, verbrannt wird dadurch, durch die Produktion der Wärme und braunes Fett eben kreiert wird.
Genau, also die Fett Umwandlung von dem schlechten, bösen, weißen Fett hin zu dem guten Fett, was wir, glaube ich, alle als Baby hat man, glaube ich, von diesem braunen Fett ultra viel.
Genau, weil wir eben die Muskulatur noch nicht haben, dass wir zittern können. Ne? Also ein Baby kann nicht so gut zittern, weil die Muskulatur einfach nicht so gut ausgeprägt ist. Und die haben noch um die Wirbelsäule herum, um das Schlüsselbein, im Brustraum haben die noch sehr viel braunes Fett. Und je älter wir werden, desto mehr verlieren wir das.
Ja.
Und das kann man halt wieder trainieren bzw. aufbauen. Einer der größten oder einer der Punkte von Wim Hof auch.
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu Wim Hof. Du hast jetzt gerade von dem erzählt, für die Zuhörer, die da jetzt nicht so die Experten drin sind, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben. Vielleicht kannst du noch mal, einmal ganz kurz zwei, drei Sätze zu verlieren.
Ja, ist ein Holländer. Man bezeichnet ihn oft als Guru. Wie er rüberkommt, kann man es auch verstehen. Aber schon spannender Typ, spannende Geschichte hinter ihm. Und er hatte viele Schicksalsschläge erlebt und ja, hatte dann so einen Punkt, wo vieles gegen ihn, das ganze Leben gegen ihn gespielt hat. Und er hat dann einfach erkannt, ja, durch einen Zufall, glaube ich, was, dass Kälte, die Auseinandersetzung der Kälte ihn wieder lebendig macht. Und das kann man jetzt spirituell betrachten, kann man aber auch einfach nachvollziehen, indem man selbst.
Wollte ich gerade sagen, also da würde jetzt ja jeder Otto-Normalverbraucher ankommen und sagen, was ist das für ein Esoterik-Scheiß,
Genau,
so.
ja, aber es ist genau der Gegensatz. Jetzt am Wochenende in dem Meer, es war echt schweinisch kalt,
Ja.
aber irgendwie auch angenehm. Also ich war wirklich, ich bin zweites Mal nochmal reingelaufen, hätte meine Freundin da nicht gestanden und die hätte keinen Bock mehr gehabt, hätte ich noch ein drittes oder ein viertes
Was
Mal
sie alles
vielleicht
mitmachen
gemacht.
muss.
Ja. Aber ich habe sie nicht gezogen.
Nee, aber lässt sie sich denn, nur mal als kleine Zwischenfrage, lässt sie sich auch auf deine ganzen Themen ein? Also du hast eben gerade erzählt, Eiswürfel in der Badewanne, dann muss sie an der Nordsee stehen und dir zugucken, wie du noch ein zweites Mal reinläufst. Wir haben vorhin, als die Mikros noch gar nicht an waren, haben wir uns auch zum Thema Ernährung kurz unterhalten und so weiter. Ist ja auch immer interessant zu erfahren, wie reagiert das persönliche Umfeld oder die Menschen, die uns auch ganz nah sind, auf uns und unsere Macken, die wir auch so mitbringen. Lässt sie sich auch darauf ein oder wie betrachtet sie das Ganze?
Doch, also sie lässt sich definitiv drauf ein, muss auch gar nichts, muss gar nichts nachmachen. Ich bin da überhaupt nicht so in der Predigerrolle jetzt, dass ich mein Umfeld da bekehren möchte, ne? Sei es Barfußschuhe oder Kälte jetzt. Nee, wir unterhalten uns viel darüber und sie ist auch neugierig, aber bin da nicht jemand, der sie jetzt da total zwingt zu, ne? Überhaupt nicht. Aber sie macht mit auf jeden Fall. Also sie macht,
Ja.
lässt es zu, gibt mir Freiraum und das ist gut.
Hat deine Freundin Barfußschuhe?
Ja.
Hat sie?
Ja.
Okay, also in der Hinsicht
Zwei
ist
Paar.
zwei Paar sogar. Kann man denn überhaupt, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange schon Barfußschuhe, um vielleicht auch da auf ein Thema zu kommen, weil du halt auch für einen relativ großen Laden hier in Köln arbeitest, der halt auch das Ziel hat, Barfußschuhe zu verkaufen, der aber auch bestimmte Trainings und Coaches angibt, was du dann natürlich auch machst, was auch ein Teil deiner Arbeit ist. Also ich weiß nicht, gibt es da jetzt geile Modelle, wo ich sage so, boah, ey, so optisch sprechen die mich jetzt auch an oder darf es doch lieber wieder der Sneaker aus Amerika sein, so?
Ja, musst du dich selbst vom Gegenteil oder musst du dich selbst überzeugen. Also
Ja.
ich sehe mich nicht in der Rolle zu überzeugen. Wenn du dich mit den Themen auseinandersetzt, dann kommst du kaum um Barfußschuh rum,
Ja.
egal welchen Herstellers. Und weil er eben dir die Basis wieder zurück, weil er dir die Basis gibt sozusagen. Also wie gesagt, ich bin kein Fan davon, sofort zu sagen, Schuhe aus und lauf barfuß durch die Welt. Das funktioniert im 21. Jahrhundert selten. Aber es gibt halt Schuhe, die eine minimale Einwirkung haben auf unsere Biomechanik, auf unseren Tastsinn und so weiter.
Ja.
Das heißt, die sind alle mit einer dünnen Sohle ausgestattet, sind vorne breit, sind flach und das ist wichtig, ja, um uns selbst eben wieder natürlich ausrichten zu können. Ja, das heißt, der Fuß passt sich an, die Sprunggelenke, die ganzen Gelenke im Körper, unsere Statik passt sich an, unsere Haltung wird beeinflusst. Und das alles kann man schon so objektiv sagen. Ob du dir dann welche zulegst, ist deine Sache. So, ne? Jeder muss sich das ja für sich selbst überlegen, was der Mehrwert sein könnte, ob sich das gut anfühlt, das du vorhin von gesprochen. Es muss sich gut anfühlen, der Sneaker hat sich gut angefühlt.
Ja.
Ist die Frage, ob sich ein Barfußschuh auch gut für dich
Ja,
anfühlt.
und es muss natürlich genial aussehen,
Das sollte
also
genial aussehen, ja.
auf jeden
Das
Fall.
schaffen, das geht schon, das passt schon, ja. Es gibt viele Hersteller, die es interessant machen und ein paar, die es designtechnisch schon sehr, sehr cool hinkriegen. Ja. Aber genau, es ist sehr wichtig, sich diesem Thema dahinter, das heißt diesem Thema hinter den Schuhen, ja, sich wieder anzunähern. Ne? Also wie plötzlich die Schrittlänge eine riesen Auswirkung hat auf dein Gangbild oder eben auch auf die Schuhe. Beziehungsweise andersrum, wie die Schuhe auch sich auf die Schrittlänge auswirken. Das ist crazy. Du
Ja.
kannst in einem Sneaker beispielsweise mit einer etwas dickeren Sohle, kannst du einen extrem großen Schritt machen. Das würdest du barfuß oder in Socken
Ja.
oder in einem Barfußschuh nicht tun, weil du dir höllisch die Ferse wehtun würdest.
Ja.
Das heißt, der Eingriff von auch wieder den heutigen modernen Dingen, Stuhl, Schuh, was auch immer, der wirkt sich sofort sichtbar auf unsere Biomechanik, auf unser Bewegungsverhalten aus. Und du hast es ja beim Kurs damals an der Spur gemacht.
Genau.
Beziehungsweise haben wir verschiedene Laufdrills gemacht. Und du kannst dich barfuß oder in Barfuß schon einfach viel, viel feinfühliger, ergo auch irgendwie natürlicher und effizienter in erster Linie, Effizienz ist ein ganz wichtiges Wort, bewegen. Und je mehr Puffer, je mehr Material zwischen Boden und Fuß ist, desto weniger, ne? Mehr ist da eingeschränkt, desto mehr wird verhindert.
Jetzt würden andere Schuhhersteller würden sagen, ja, aber wir haben jetzt diesen geilen Schuh entwickelt, wo man jetzt schon noch über den Vorderfuß laufen kann, aber wir haben eine so tolle Dämpfung mit eingebaut, die dir was wieder zurückgibt. Du bist eigentlich schneller.
Ich weiß, welchen Hersteller du
meinst. Ich habe ihn tatsächlich nicht mehr im Kopf, aber ich erinnere mich einfach nur an solche Werbeslogans oder Werbeversprechen von wegen, mit dem Schuh gibst du so und so viel Energie rein in den Boden und bekommst so und so viel raus.
Ich war mal auf einer Fortbildung, auf einer Schulung von, ich nehme jetzt mal an der Marke, aber von einer Marke und die haben das sehr gut gemacht, also sehr glaubwürdig. So, und da spricht doch erstmal nichts gegen. Sie versprechen, dass eine Energie zurückkommt und dadurch die Bewegung oder der Laufschritt effizienter wird. Das macht Sinn.
So. Ja.
Wenn du dir die Funktion deines Fußes auch mal anguckst, dann kommst du zu ganz vielen Erkenntnissen und Tatsachen, die wiederum konträr der Aussagen der Marken sind.
Ja.
Oder beispielsweise den Dehnungsverkürzungszyklus, also der Mechanismus, der uns letztendlich wie eine Feder vom Boden wieder abspringen lässt, der wird einfach beeinflusst von der dicken Sohle. Da kann jetzt was auch immer für ein Material drin sein.
Mhm.
Das muss man selbst verstehen. Das ist ein Weg dahin und es geht sicherlich nicht, dass du dir ein Video guckst oder einen Podcast hörst und dann bist du sofort bekehrt.
Ja, genau.
Aber muss sich da so drauf einlassen und sich gute Leute holen, die das einem entweder zeigen, also am besten auch immer wieder bei dem Thema sich wirklich, wenn man in der Nähe einen Coach hat, sich wirklich einen holt, der oder mal zu ihm hingeht und ihm wirklich das professionell anleiten lässt, weil es sind sehr viele Gefahren da drin, ne? Wenn man jetzt einfach, wie gesagt, einen Schuh auszieht und losläuft, das klingt schon nicht gerade nachhaltig.
Du hast es neulich aber tatsächlich gemacht. Ich glaube, du bist hier in Köln einen Halbmarathon barfuß gelaufen. Ja,
nicht ganz.
Waren
12 Kilometer.
Waren 12 Kilometer, okay.
Staffel vom Köln-Marathon, ja.
Ah, okay. Aber du bist trotzdem 12 Kilometer immerhin barfuß gelaufen. Da würdest du jetzt aber sagen, du bist jetzt schon jemand, der Erfahrung hat in Barfußschuh laufen und auch in barfuß unterwegs sein. Das würde jetzt, also ich laufe jetzt seitdem ich auf der Welt bin, also seit 25 Jahren, nicht ganz 25 Jahren in Sneakern, aber den größten Teil meines Lebens in irgendwelchen Sneakern, ich sollte jetzt nicht auf die Strecke gehen und 12 Kilometer barfuß laufen.
Nee, das klingt auch schon, ne? Irgendwie zu viel des Guten in zu kurzer Zeit. Ja, genau.
Klingt echt krass.
Ja, und das würde ich auch in jeglicher Hinsicht verneinen, beziehungsweise dir nicht empfehlen. Es ist alles so, du kannst es wie eine Transformation bezeichnen, also wirklich ein Switch zwischen deinem alten Bewegungsapparat und deiner alten Bewegungssoftware und deiner neuen, beziehungsweise der, die du dir antrainierst oder aneignest. Da gehört, wie gesagt, eine Software zu, das heißt das Bewegungsverständnis und dann natürlich, dass die Struktur, dass die Haut unter deinem Fuß, dass die Zehen, dass dein großer Stützapparat, der dicke Zeh oder die Po-Muskulatur, die Hüftmuskulatur, dass die alle zusammen mitwirken und zusammen mitspielen. Das erfordert Zeit.
Ja, es ist halt ein ganzes System. Du kannst nicht einfach nur den Fuß einzeln betrachten, sondern von da geht es dann weiter. Genau. Wade, Oberschenkel, Vorderseite, Rückseite, Po-Muskulatur und so weiter.
Ja. Und die Sehnen, die brauchen so 12 bis 14 Monate, sagt man, zur Adaption. Also du solltest dir definitiv ein Jahr Zeit lassen, bevor du irgendwie da läuferisch dran gehst. Und da den Köln-Marathon, das war vom Team der Barefoot Academy und das war schon cool.
Ja.
Vor allem, weil wir so viele waren. Wir waren echt viele Leute, wir waren glaube ich insgesamt 10, 12 Leute oder so, die unterschiedliche Distanzen mitgemacht haben. Unter anderem meine ich 4, die einen Marathon, die einen kompletten Marathon gelaufen sind.
Komplett Marathon barfuß gelaufen, genau. Okay.
Und das ist schon ein cooles Statement, ne? Das ist halt nicht nur ein Verrückter dabei oder so 2, 3, sondern halt so 10, 11 Leute oder 12 waren es. Und dann sieht die Laufwelt sozusagen, egal ob die Veranstalter oder eben die Zuschauer oder die anderen Läufer, okay, da sind plötzlich so viele von den Freaks, scheinbar ist da ja irgendwie was dran. So, ne?
Aber krass, also hier werden, ich sag jetzt nicht wir, aber ihr, gleich wieder als Freaks abgestempelt. Ja. So, dabei ist ja das Laufen, das Barfußlaufen oder wenn man dann da tatsächlich den, ja nicht nur geht, sondern halt dann wirklich läuft, ist es ja eigentlich das Natürlichste der Welt, dann auch wirklich auf dem Vorderfuß, ich weiß nicht, ob man auch auf dem Mittelfuß unterwegs ist, eher Vorderfuß.
Mittelfuß würde ich rausstreichen, weil das sehr schwierig aus, nur auf dem Mittelfuß.
Ja,
aber
ja,
in der Laufszene aber das, ist das ja eine weit verbreitete ja Definition, aber nee, du landest ganz klar auf dem vorderen Teil deines Fußes. Ne?
Ja.
Kann jeder ausprobieren, indem er barfuß einfach mal kurz in die Luft springt
ja
und sich selbst beobachtet, wie er wieder landet.
Genau, auf dem Vorderfuß.
Da kommt der Vorderfuß klar sofort auf.
Da ist die dann, Ferse in, eher in ja, der Luft und federt
dann runter. Oder? Ja. Ja, die Ferse sollte runterkommen.
Ja.
Genau. Und ja, aber wenn man das wirklich in einem technischen, korrekten Rahmen macht, ne,
mhm,
oder sich auch genügend Zeit genommen hat, um seinen Fuß, seinen Körper darauf vorzubereiten, dann ist da alles,
ja,
steht ihm nichts im Wege.
Ja.
Und das haben wir wirklich da im Team halt da alle allesamt gemacht. Ne, und ja.
Auf jeden Fall eine geile Aktion.
Ja.
Thema Vorderfußlaufen nochmal generell. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt ob mit Schuh, ob ohne Schuh, immer mehr im Kommen. Und da muss ich vielleicht so eine kleine Story aus dem Nähkästchen so ein bisschen erzählen. Und zwar war ich nach meinem Abitur ein Jahr lang in Papua-Neuguinea im Südpazifik, eine Insel über Australien. Also die ganze Insel ist Neuguinea und die rechte Seite davon, also die östliche Seite, ist halt Papua-Neuguinea. Also ein Land voller verschiedener Kulturen, über 900 Sprachen, infrastrukturell überhaupt nicht gut, über medizinische Zustände müssen wir da gar nicht erst reden.
Ja.
Aber die Leute dort vom Kindesalter an barfuß unterwegs und bis ins hohe Alter barfuß. Und da hat niemand irgendwie Probleme jetzt mit den Füßen oder dass irgendwie muskulär da irgendwelche Disbalancen entstehen,
ja,
und so weiter und so fort.
Ja.
Vielleicht ganz kurz dazu noch. Mein Vater ist dort auch 7, 8 Jahre lang aufgewachsen. Und weil meine Großeltern dort beruflich unterwegs waren, drücke ich es mal so aus, das war in den 60er Jahren. Und mein Vater ist dort aufgewachsen und kam dann aber nach Hamburg zurück, wo die dann später gelebt haben. Und der kannte das gar nicht anders, weil er natürlich auch als kleiner Junge dort durch den Busch gelaufen ist. Sage ich jetzt mal so, also man kann es ja schon ein bisschen wie im Dschungelbuch vorstellen.
Okay.
Ja. Und der kannte das gar nicht anders, als auf dem Vorderfuß zu laufen, kam dann nach Hamburg in die Schule und die Schüler dort haben von ihrem Sportlehrer gehört, ja, du läufst falsch, weil du läufst über dem Vorderfuß, du musst über die ganze Ferse abrollen. Also und jetzt sieht man einen kompletten Gegentrend. Also jeder, der heute schnell laufen will, läuft Vorderfuß.
Mhm. Also muss man auseinandersplitten. Das, was dein Papa dann erlebt hat, ist ja wirklich die absolut natürliche Entwicklung. Und da bin ich dann auch pro der Entwicklung in Neuguinea. Also von wegen, dass man wirklich, wenn man barfuß aufwächst, viel weniger Probleme hat.
Ja.
Was so die ganzen Bänder und Strukturen angeht, vor allem am Fuß angefangen. Und von der Fortbewegung, kein Kind, kein Naturmensch dieses Planeten, es gibt immer weniger davon, aber ein paar gibt es noch auf dieser Welt, die würden läuferisch über die Ferse kommen. Ne? Also man kann es auch wiederum nicht per se verallgemeinern. Wenn man jetzt auf dem Sand, am Meer, am Strand läuft, dann kannst du mit so riesengroßen Schritten laufen über die Ferse und über die Ferse landen, wie du willst.
Ja.
Weil es ja nicht wehtut, ne? Weil der Boden sich verformt.
Es wird muskulär auf Dauer anstrengend, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist
definitiv nicht effizient. Aber es ginge.
Ja.
Das ist natürlich jetzt Quatsch, ein blödes Beispiel. Aber unsere Ferse ist nicht dafür gemacht, auf ihr zu landen.
Ja.
Wir haben unter der Ferse ein relativ dickes Fettpolster. Und das ist definitiv auch, hat das einen Sinn, dass es da ist. Aber es ist für die Gangmechanik da.
Nicht für die Laufmechanik.
Ja. Und wir landen, wie gesagt, auf dem Vorfuß, unsere Zehen, die haben einen Grund, warum die da vorne so breit sind, dass sie uns da stabilisieren. Und dann darf die Ferse halt schon runterkommen. Ne? Also im ganzen, im Standbild sozusagen, ist der Fuß komplett aufgesetzt. Also die Ferse kommt dann auch mit einer gewissen Energie runter. Dafür ist das Fettpolsterchen dann auch da. Aber ja, der Lehrerin in Hamburg, da würde ich definitiv auch ein Veto einlegen.
Ja, das ist jetzt alles schon ein bisschen her.
Ja, also, genau. Das kommt noch dazu. Ne?
Ja.
Die ganze Jogging-Entwicklung beispielsweise,
ja,
die entstand damals. So, ne? Die schwappte so 60er, 70er Jahre alles rüber nach Deutschland. Vielleicht hat die Lehrerin da dann gut geübt und gut zugehört.
Ja.
Und dann wurde es ihr so vermittelt.
Ja, genau. Also kann man ihr vielleicht auch nicht den allergrößten Vorwurf machen.
Aber kann man einfach nachlesen bei Wikipedia. Ja. Einfach mal die Entstehungsgeschichte des ersten Laufschuhes mal googeln.
Ja.
Das ist extrem spannend.
Mhm. Du, wir sind, glaube ich, so langsam auch am Ende der Zeit. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Es ist kurz vor 2:30. Du hast heute auch noch andere Termine. Vielleicht ganz kurz zum Abschluss. Wenn ich in Köln wohnen sollte und wenn ich jetzt vielleicht auch nach dem Podcast so ein bisschen, mich das Thema ein bisschen angesprochen hat und ich da neugierig geworden bin, wie kann ich dich erreichen? Wie kann ich dich kontaktieren? Wie kann ich einen deiner Workshops mitmachen? Wie kann ich eventuell lernen, mehr wieder Richtung Barfuß, mehr Richtung Natur, all diese Sachen, für die du dich so faszinierst und die auch einfach auch dein Beruf sind. Wie kann ich dich erreichen und wie kann ich einfach mal so einen Barfußkurs vielleicht auch mitmachen? Was sind da so Möglichkeiten?
Die schon heutzutage sehr beliebten Kanäle angesprochen, also Instagram, Facebook, mich gerne einfach anschreiben. Sonst über den Kölner Vivo Barefoot Store, jetzt ist die Marke gefallen.
Jetzt ist die Marke raus.
Gehe ich mich gerne kontaktieren, wo auch Kurse stattfinden und sonst einfach, mich gerne über die Kanäle oder die Szenen ansprechen. Barefoot Academy in Düsseldorf ist auch ein feines Netzwerk, wo wir komplett barfußorientiert arbeiten. Hat nichts mit Schuhen oder irgendwelchen Sandalen oder Marken zu tun, sondern da sind wir primär barfuß wirklich unterwegs und auf die Barfußbewegung spezialisiert. Das wäre dann noch auch eine Möglichkeit, ja.
Genau, über die Social-Media-Kanäle, vielleicht kannst du uns einmal deinen Instagram-Namen verraten. Das ist, glaube ich, so das gängigste Mittel. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe dich da, glaube ich, besser drüber erreichen können als bei Facebook. Zumindest kam da schneller eine Antwort wieder zurück. Ja. Mittlerweile haben wir Nummern ausgetauscht, aber vielleicht für diejenigen, die auf Instagram sowieso mehr unterwegs sind als auf Facebook, was, glaube ich, ziemlich viele sind.
Ja.
Wie kann man dich da am besten erreichen?
Gerne unter meinem richtigen Namen, also Ben Grümer, einfach mal eingeben. Und sonst habe ich mich, muss man ja auch heutzutage tun, unter so gewissen Pseudonymen und sich anmelden oder gewissen coolen Namen. Und ich fand von vornherein die Begrifflichkeit Bear, also das, was in Barefoot vorkommt, sehr spannend und habe mich dann Bear Ben genannt. Das heißt, meine Bewegung, meine Philosophie, mein Bewegungskonzept ist komplett auf dieses Bear hinaus kann man es spiegeln. Sowohl die Fortbewegung als auch das Gehen, das Laufen, wie aber auch die kompletten Trainingssysteme versuche ich möglichst in einem Bear-Kontext da stehen zu lassen. Also möglichst reduziert, möglichst in einem natürlichen Rahmen und wieder auf die natürlichen Elemente bezogen.
Genau, also Bear Ben, ich buchstabiere das jetzt nochmal, das ist ein kleines B, kleines A, kleines R, kleines E, kleines B, kleines E, kleines N und dann ein Unterstrich noch als letztes, Bear Ben Unterstrich, da könnt ihr den Ben bei Instagram finden. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hat mir sehr viel Spaß gebracht.
Schön, mir auch, danke.
Ich habe irgendwie aber auch das Gefühl, dass das Ding, also man kann über alles Mögliche, egal von welchen Seiten man das angeht, sei es jetzt barfuß, sei es auch Thema Ernährung, sei es Thema mal kalt zu duschen, kalt ins Wasser zu gehen, was auch immer. Also ich bin super gespannt, in welche Richtung sich das alles noch entwickeln wird und würde mich sehr freuen, dich in einer weiteren Folge hierbei gesund und munter zu hören, wenn du Bock hast.
Super gerne, auf jeden Fall, ja.
Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.
Danke dir, ciao.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Das war die erste Folge von dem Podcast Gesund und Munter. Falls du Anregungen hast oder Kritik oder Wünsche, Gesprächspartner für die Zukunft, was auch immer es sein mag, lass es mich bitte wissen. Ich bin erreichbar unter Instagram, wie ich es auch schon im Podcast zwischendurch drin angesagt habe. Gesund.munter, gesund und munter kleingeschrieben, dazwischen einfach ein Punkt. Gesund.munter auf Instagram könnt ihr mir gerne schreiben, mir folgen und so weiter und so fort. Falls ihr aber die klassische Variante wählt, dann gerne per Mail unter gesund und munter in einem Wort und kleingeschrieben -podcast@web.de. Gesund und munter -podcast@web.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.